Und wieder einmal heißt es herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Heute in besonderer Mission unterwegs. Es heißt wieder Mission Local Hero, euer Podcast für die lokale Handelslandschaft. Mein Name ist Mike, ich verantworte die Themen Marketing, Marke und Social Media. Um Letzteres wird es heute explizit gehen. Und so viel kann ich sagen, und ich merke es gerade noch viel mehr, heute haben wir eine Premiere. Ich bin nervös. Normalerweise kannst du mich auf jede Bühne, egal ob offline, online, Podcast, you name it, stellen und ich rock das Ding. Heute geht mir die Pumpe, und zwar direkt nach dem Aufstehen schon, hat mehrere Gründe und alles hat mit meinem heutigen Gast zu tun. Zu den Gründen vielleicht ganz kurz. Mein heutiger Gast und ich, wir pflegen eine besondere Beziehung. Wir waren tatsächlich, wir haben zusammen gearbeitet von 2019 bis 2021. Nicht nur zusammen gearbeitet, er war einer meiner damaligen Vorgesetzten tatsächlich. Deswegen ist es heute bisschen special für mich. Zweiteres, wir haben uns über die Jahre natürlich nicht aus den Augen verloren. Jedoch ist es so, nach 2 bis 3 Wortwechseln geht es in eine sehr spezielle, teils abstruse Richtung, wenn wir beide uns unterhalten. Und das ist die Challenge für heute, für mich also in der Moderation, dass ich das einigermaßen professionell über die Bühne bringe. Punkt Nummer 3, weshalb ich heute etwas nervös bin. Wir haben es heute mit einem echten Marktführer zu tun, mehrfach ausgezeichnet, Deutschlands Influencer Marketing Nummer 1 Agentur namens AdFame. Und mein Gast leitet diese Agentur seit, ich glaube, über mehr als 10 Jahren. Und zu guter Letzt, und das weiß mein Gast nicht offiziell, aber ich sag's ihm heute, für mich gibt's wahrscheinlich maximal eine Handvoll Personen, die mich persönlich geprägt haben und die eine Art Mentorenstatus bei mir einnehmen. Und er gehört tatsächlich dazu, genug der Lorbeeren und der warmen Worte. Mit diesem Intro gehen wir rein. Herzlich willkommen, Stefan Feeske, CEO AdFame.
Herzlichen Dank, Mike. Es berührt mich natürlich, was du gerade sagst. Weißt, dass dieses Verhältnis von uns in den Jahren mir persönlich auch sehr viel bedeutet. Du weißt, dass du immer noch die Nummer 1 bist in Sachen Geburtstagsnachrichten. Da bist du nach wie vor nicht vom Thron zu stoßen. Und ich glaube, jetzt für die Zuhörer vielleicht so abstrus wird es dann gar nicht so extrem. Es wird dann meistens lustig und herzlich zwischen uns. Aber ich muss sagen, ganz großer Respekt an der Stelle auch mal für deinen Weg, den du gemacht hast. Verfolgt natürlich auch Fitbikes in dem Kontext. Und heute hat mir die Studios gezeigt, was sie alles nochmal aufdreht. Und da muss man echt sagen, bin stolz auf dich und freue mich sehr, heute da mit dir ein bisschen darüber zu philosophieren. Ja.
Sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank auch von meiner Seite. Heute, ja, wir haben ein buntes Potpourri, sage ich mal so, aus natürlich, wir werden über AdFame sprechen. Wir werden über Dynamiken im Kontext Social Media, im Kontext AI natürlich auch sprechen. Mir ist es dennoch wichtig, dass wir dich allen voran und vielleicht auch die eine oder andere Hintergrundgeschichte einmal beleuchten. Und damit wir etwas warm werden, wie es bei mir so üblich ist, wenn ich hier die Moderation übernehme, eine kurze Schnellfragerunde im Entweder-Oder-Style. Bist du ready?
Spür mich.
Gut. CEO oder Fashion-Ikone?
CEO aktuell. Alles, was kommt, kann ich nicht jetzt sagen.
Sehr gut. Ich glaube, der nächsten Frage musst du vielleicht noch etwas mehr Kontext geben. Und ich war schwer enttäuscht, als Stefan hier auf dem Parkplatz heute Morgen vorgefahren ist. Deswegen bedenke den Kontext. E-Bike oder Citronella?
Citronella ist passé. Insofern habe ich natürlich gute Vorsätze für dieses Jahr und wähle E-Bike.
Sehr gut. Der Kontext im Übrigen dazu wäre gewesen, Citronella war?
Ja, war mein Auto, hatte eine spezielle Farbe und mein Team hat sie tatsächlich getauft damals in Citronella. Und das war schon eine sehr spezielle Zeit, ja.
Ja, sehr gut. Wir gehen in den Social-Media-Kontext über. Und eine Frage, die mich auch aktuell extrem beschäftigt, Quantität versus Qualität.
Ich soll ja kurz antworten, ich würde natürlich gerne länger antworten. Es ist natürlich die Mischung, aber man muss trotzdem sagen, dass leider Gottes, das sage ich jetzt bewusst provozierend, das Thema Quantität leider Gottes doch einen Stellenwert hat.
Mhm. Wir bleiben im Kontext Marketing und ich hasse diese Frage, aber ich stelle sie jedem. Brand versus Performance.
Ja, die Frage muss man ja nicht hassen, sondern es ist ja vielmehr eine Chance, also auch gerade bei der Zielgruppe, die wir hier ansprechen, also auch vielleicht bei kleineren, die wir sagen, ist denn Marke für mich an der Stelle relevant? Insofern, glaube ich, kann man die Begrifflichkeiten einfach nicht trennen und ich würde einfach die Frage dann zukünftig vielleicht einfach anders stellen. Ich würde sagen, Brandformance, ne, zum Beispiel, so ein bisschen mischen, weil ich glaube, man darf das eine vom anderen nicht trennen und man darf auch nicht Angst davor haben, die Dinge zu verbinden.
Mhm. Spannend, kommen wir später wahrscheinlich auch noch mit dazu. So, und last but not least natürlich, und da gehen wir auch auf deine Persönlichkeit und vor allem deine Historie auch ein. Entweder Tennis Court mit Philipp Kohlschreiber oder Keynote auf der OMR.
Ich habe am Wochenende mit dem Kohli wieder spielen dürfen. 70 Minuten bei schönem Wetter. Philipp, falls du das hörst, ich schicke den Link auf jeden Fall. Es geht nichts über eine Stunde mit dir und die OMR darf mich gerne eines Besseren belehren, indem ich dann mal die Keynote dort halte und dann sage, war besser als mit Kohli.
Geil, geil. Sehr gut. Bist du warm?
Wärmer könnte es nicht sein, alles andere wäre unangenehm.
Sehr gut. Gut, Stefan, zu deiner Person, first things first. Die Zeit vor AdFame. Beziehungsweise auch direkt eine Folgefrage, leite uns einmal durch, wie hat sich das Ganze entwickelt und brachtest du vor, keine Ahnung, 10, 11 Jahren, als du dann wirklich AdFame übernommen hast, eigentlich das komplette Paket mit, um das zu führen, zu machen oder gab es da durchaus auch Zweifel?
Weit entfernt davon, das ganze Paket mitzubringen, muss man klar sagen. Also ohne das jetzt hier zu weit ausführen zu wollen, also bis in die zu weiten Seiten zurückzugehen, war es so, dass ich ja quasi studiert habe. Zum Ende des Studiums war ich dann bei der Deutschen Lufthansa und habe dann überlegt, naja, bleibe ich da und war aber parallel zum Studium immer Tennistrainer bei Robinson. Ja. Und das habe ich dann damals auch noch einmal irgendwie machen wollen, bevor ich mich entscheide, okay, was tue ich? Und so bin ich dann irgendwie, ich kürze das ganz sehr stark ab, an dieses Thema Tennis und Philipp gekommen, im Verlauf der Zeit. Das habe ich dann quasi 12 Jahre gemacht. Und irgendwann, so nach 6, 7 Jahren, hat mir jemand den André vorgestellt, der ist ja der Gründer und Geschäftsführer der Nayuki-Gruppe, zu der wir ja quasi auch gehören.
Der im Übrigen auch zu diesem Auserwählten, zu dieser Handvoll Personen gehört tatsächlich. Also da ist zweimal die Nayuki-Gruppe in Form von André Solier, liebe Grüße an der Stelle auch, und eben Stefan vertreten.
Kann ich verstehen, dem kann ich mich nur anschließen. André hat dann quasi gesehen, wie ich so ein bisschen mit den Spielern umgehe, habe er gemanagt etc. und hat gesagt, hey, das ist irgendwie ein bisschen Potenzial. Und dann kam mir eine witzige Geschichte rund um Olympia. Mhm. Da habe ich mir einen ziemlichen Bock geleistet, ehrlich gesagt, einen ziemlichen PR-Bock. Und das führte dann eigentlich dazu, dass die Presse gefordert hat, dass mein Kopf rollen muss. Mhm. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Und dachten dann, na gut, vielleicht muss ja nicht ich gleich gekündigt werden, weil das wollte zu dem Zeitpunkt keiner, sondern wir holen uns den André als PR-Manager eigentlich rein. Den haben wir dann mitgenommen und unglaubliche Zeit, ne? Also wir haben parallel dann angefangen, ein bisschen Kunden auch mitzunehmen und immer mal wieder überlegt. Und dann saßen wir irgendwann bei den Gary Weber Open in Halle und haben festgestellt, dass diese ganzen Tennisspieler ja eigentlich überhaupt nichts machen auf Social Media. Es gab damals nur Andrea Petkovic, war die erste, die so ein bisschen was gemacht hat. Und dann haben wir überlegt, ob man daraus nicht eigentlich was machen kann. Mhm. So ist das Ganze dann so ein bisschen entstanden. Dann haben wir erst so ein paar andere noch reingeholt, überlegt, na, wie kann man das aufbauen, eher so ein bisschen als Plattform und sind dann da rangegangen. Und ich kann mich noch genau erinnern, als dann irgendwann der Punkt war, ja, du machst nicht nur Creative Man dahinter, sondern du wirst jetzt Geschäftsführer. Und gesamtes Paket, da schmunzel ich wirklich nur. Also ich war vorher wirklich für alles bei Philipp verantwortlich, habe alles aber auch irgendwie selber gemacht, immer so ein bisschen mit Leuten an der Seite. Und ich war weit entfernt davon, dass ich das hätte machen können. Ja. Und André hat mir das Vertrauen geschenkt, damals auch mit der damaligen Geschäftsführerin Christine, kennst du auch noch? Die
ja,
hat dann
natürlich gesagt,
hey, pass auf, wir vertrauen dir, wir nehmen dich an die Hand. Und von da an bin ich durch einen riesen Trainee gegangen, möchte man eigentlich sagen. Das heißt, ich hatte immer schon gewisse Dinge, die ich mitgebracht habe, die aber primär, klar, ich habe BWL studiert, alles gut, aber jetzt so klassisch Unternehmensführung habe ich wirklich von der Pike an, Pike auf lernen müssen und dürfen. Denn das muss man sagen, du hast es gerade angesprochen, es gibt viele Unternehmer-Role Models, die du dir anschaust und von denen du lernen kannst. Aber es ist auch immer die Frage, was dich dabei prägt. Und André hat mich in der Hinsicht extrem nah an sich rangenommen und hat natürlich mich dadurch extrem geprägt in der Art und Weise. Und wenn man sich das anschaut, über 20 Jahre erfolgreich am Markt, dann hat das schon seine Gründe und ich habe davon natürlich massiv profitieren dürfen.
Super, super spannend. Vielleicht kurze Anekdote, hat jetzt mehr mit André zu tun, aber schießt mir gerade so in den Kopf. André ist ja eine wahnsinnige Vertriebssau, natürlich auch. Und ich war so sein Zögling in Sachen Vertrieb und war bei André im Vertriebscoaching, wenn man so möchte, in Anführungszeichen. Sah wie folgt aus. Ich durfte den Naoki-Pitch damals runterrasseln und bei jedem gab es 10 Liegestützen und André war auch nur so frech, hat das Ganze schön gefilmt in die WhatsApp-Gruppe. Also so sieht Vertriebscoaching auch. Habe ich mir beibehalten und werde ich adaptieren zukünftig bei Fitbikes und in meinem Team.
Ja, Michael, was hast du was Wichtiges? Also Vertrieb soll ich jetzt ein bisschen einordnen. Ich glaube, der André hat halt ja Beziehungen seit teilweise 20 Jahren zu seinen Kunden. Und wenn du Vertriebssau sagst, dann denkt jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuseher, naja, der macht Cold Calling, ruft Leute an etc. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass diese ganze Gruppe faktisch ohne wirklichen Vertrieb eigentlich lebt, sondern eine reine Empfehlungsgeschichte ist. Ne? Also wenn du dir, und deswegen ist Vertriebssau, wird dem manchmal, finde ich, nicht ganz so gerecht, wenngleich ich weiß, was du meinst. Also es ist absolut inspirierend, aber das auch für die Zuhörer so ein bisschen, ich glaube, das Thema Beziehungsmanagement, wir reden dann später auch über Social Media, ist halt ein extrem wichtiges. Und wenn ein André beispielsweise jetzt ganz viele Leichen im Keller hätte, so in der Vergangenheit, dann wäre es für ihn vertrieblich auch deutlich schwieriger. Mhm. Und sich so ein Renommee aufzubauen, ist natürlich schon ein Riesending. Ja. Und,
also André hat mir im Jahr 2017 einen Satz gesagt, das weiß ich noch ganz, weiß ich noch super gut. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir den tätowieren lasse. Das sind die 4 M's, die er definiert hat. Menschen müssen Menschen mögen. Oder Menschen müssen Menschen mögen, genau. Ja. Das hat sich, egal ob unterbewusst oder bewusst, irgendwie verinnerlicht. Das hat auch bei mir etwas gemacht. Und genau aus diesem Beziehungskontext und vor allem auch die Thematik, man sieht sich immer 2 oder 3 oder 4 Mal im Leben. Geh mit den oder behandle die Menschen gut, die dir tagtäglich begegnen. Also das vielleicht auch mal kurzer Wink ans Publikum. Stefan, AdFame, mittlerweile, du bist vor 10 oder 11 Jahren, glaube ich, dann reingepurzelt, beziehungsweise ihr habt dann definiert, okay, du übernimmst das als Traineeship, Geschäftsführung, nenne ich es mal. War da der Begriff Influencer-Marketing eigentlich schon, war das schon ein Begriff? Ihr wart ja mit die Ersten am Markt, die das wirklich professionell angegangen seid.
Also da triffst du natürlich bei mir in gewisser Weise einen wunden Punkt. Wenn ich jetzt überlege, es ist 10 Jahre mache und es bis dato eigentlich immer noch nicht umfänglich geschafft habe, den Menschen klarzumachen, dass dieser Begriff prinzipiell erstmal komplett nutzlos ist und eigentlich irgendwie eine Form von, wie soll ich sagen, sowas wie Weihnachten, so ein kommerzieller Begriff, den jeder braucht. Also natürlich gab es Influencer-Marketing schon, als wir damit gestartet sind. Nur es ist das Gleiche wie heutzutage, die Kanäle verändern die Terminologie einfach nur. Das heißt, für mich ist immer noch mein größter Influencer in meinem Portfolio oder mein wichtigster, meine Mama. Ne? Ja. Weil wenn ich eine Waschmaschine kaufe, frage ich immer noch meine Mama. Das heißt, auch für alle, die zuhören, auch die im kleineren Rahmen unterwegs sind vielleicht und wirklich lokal unterwegs sind, diese Beziehung, dieses Menschen müssen Menschen mögen. Influencer-Marketing ist nur eigentlich die Weiterführung dessen. Das heißt, ich gucke immer in einem gewissen Kreis, wem vertraue ich, also wessen Empfehlung vertraue ich eigentlich. Und durch Social Media hat sich einfach nur ergeben, dass die Leute mehr Möglichkeiten haben, sozusagen ihre Meinung rauszubringen. Sprich, meine Mama hat einfach kein Instagram oder kein Facebook, deswegen hören weniger auf ihre Empfehlungen. Und sie hat aber vielleicht inzwischen ihre WhatsApp-Gruppe oder ihre WhatsApp-Gruppen. Ne? Ältere Leute haben das, die haben vielleicht auch ihren Kaffeeklatsch oder irgendwas. Und dann gibt es diese Influencer. Man sagt ja immer, wenn ich einen guten Job mache mit Kunden, dann reden die Leute darüber. Und heute habe ich die Möglichkeit halt zu jemandem zu sagen, hey, kannst du das bitte auf deinen Kanälen möglicherweise auch publizieren? Nichtsdestotrotz bin ich bei dir. Es gab damals diese Ausprägung nicht, dass man gesagt hat, ich nutze zielgerichtet die Macht des Wortes.
Ja.
Und da waren wir sozusagen mit die Ersten. Deswegen waren auch die ersten Termine, die wir da hatten, bitter, sage ich dir ganz ehrlich, weil du hast halt nie gewusst, oder die Leute haben nie gecheckt, ja, was soll ich denn jetzt eigentlich damit? Und ich dachte dann zu Anfang auch immer, naja, da kommt jetzt jemand, sagt, ich habe dieses T-Shirt an, und dann kaufen direkt 100.000 Leute. Mhm. Und da hat es natürlich im Verlauf der Zeit eine ganz extreme Entwicklung gegeben. Aber du merkst eben auch, dass es ganz verschiedene Herangehensweisen an das Thema Influencer-Marketing gibt. Aber ich will das Thema halt einfach nicht zu sehr aufblasen, weil dadurch haben die Leute zu viel Respekt davor irgendwie, und das hilft der Sache nicht.
Mhm. Und viele verwechseln es mal. Ich fand die Analogie mich jetzt hier mit deiner Mama wirklich, wirklich treffend, weil früher sprach man von Testimonials, und die gab es ja wirklich schon Jahrzehnte, ja, Jahrhunderte zurück. Durch die Dynamik und durch das Wachstum allen voran natürlich der Plattformen waren Charaktere, Personen nicht mehr von offiziellen Medienlandschaften abhängig, sondern konnten sich einfach eigens eine Community, eine Reichweite aufbauen. Wann war der Wechsel weg von, also als ich noch ehrlicherweise 2017 bis 19, da war Influencer ein Begriff, der einigermaßen greifbar war, schon für meine Ansprechpartner damals, also sprich brandseitig Entscheider im Marketing, die ich von Adfame überzeugen wollte. Irgendwann kam der Begriff Creator mit dazu. Creator, Influencer, ist es ein oder dasselbe? Wie würdest du die beiden Begriffe definieren?
Ja, ich muss dir erstmal widersprechen. Ne? Du hast also vorher gerade gesagt, dass die Creator oder die Influencer eigene Marken sind und nicht mehr so abhängig von der Medienlandschaft sind. Das sehe ich zum Beispiel in dem Kontext, worüber wir jetzt dann sprechen, ein bisschen anders, ja, dahingehend, dass die Creator und Influencer oder diese Begrifflichkeit dazwischen immer mehr von den Plattformen abhängt. So, das war nämlich früher so, du hast Instagram gehabt und du warst jetzt, ich will jetzt hier keine Plattitüden bemühen, ne? Aber du hast halt schon eine gewisse Chance gehabt, wenn du etwas repräsentiert hast, jung, hübsch, sagen wir mal, dann hast du schon eine gewisse Reichweite garantiert gehabt, indem du einfach nur morgens aufgestanden bist und irgendwas gemacht hast. Mhm. Das war eine Zeit lang die Währung. Uns muss aber ganz klar sein, dass die Creator und auch die Influencer im Prinzip benutzt werden von den Plattformen, um die User wie bei so einer Droge auf der Plattform zu halten. Mhm. Das heißt, TikTok hat das ganz groß vorgemacht. Die haben zu Anfang gesagt, wir machen gar keine Werbung, sondern wir sind eigentlich nur die Lieben, die einfach tollen Content machen wollen, etc. Und haben dann geguckt, okay, wir nehmen nur die Creator nach vorne. Es ist egal, wie viele Fans die haben. Die müssen relevanten Content machen, dass die Leute möglichst durchschauen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Veränderung von Influencer zu Creator. Früher warst du, und da stimme ich dir wieder von dem, was du meinst, hundertprozentig zu, früher warst du bei Instagram begehrt, weil du als, keine Ahnung, Lena Gerke, oh, Lena Gerke ist bei Instagram super, toll, da muss ich auch bei Instagram sein, all good. Mhm. Wenn die was gemacht hat, war automatisch garantiert, dass sie guten Content macht. Inzwischen ist es so, dass wenn jetzt Lena Gerke 6 Monate schlechte Laune hat, wacht jeden Morgen auf und sagt, boah, was für ein bekloppter Tag, dann sagt die Plattform halt, hör mal zu, erzähl das jemandem anderen. Also streng gesagt, ja. Und deswegen kam der Begriff Creator auf, weil gerade TikTok auch gesagt hat, pass mal auf, wenn der Mike jetzt einen Zaubertrick kann, der kann jetzt einen Handstand hier in dem Studio machen, dann wird es wahrscheinlich Leute geben, die das sehen wollen. Und so war auf einmal da, warst du auf einmal da und hast festgestellt, hey, wenn ich irgendwas kann, dann bin ich Creator. Du musst es aber gar keine große Reichweite zu haben, weil nur noch der Content, also dein Handstand, für die Plattform relevant war, damit die Leute ihre Drogen, wenn ich das so sagen darf, konsumiert haben, nämlich ihre Reichweite, und gesagt haben, cool, der kann Handstand. Und wenn dann die Plattform gesehen hat, hey, du machst einen Handstand, das ist toll, dann haben sie noch einen Handstand eingezahlt und dann bist du länger auf der Plattform geblieben.
Ja, super spannend. Wieder was gelernt. Richtig gut. Stefan, zur Entwicklung von Adfame zurück in den letzten 10, 11, 12 Jahren. War es eine gesunde, lineare Entwicklung oder war es durchaus getrieben von Dynamiken? Erzähl mal ein bisschen, was waren Highlights, was waren Lowlights vielleicht auch während dieser Jahre?
Also als Trainee, GF, wenn ich jetzt erzählen würde, es war alles genau kerngeplant. Nein, das weiß jeder Unternehmer, der jetzt auch zuhört, das geht natürlich nie so. Und gerade bei uns hatten wir natürlich die riesen Herausforderung, ich habe es gerade schon erzählt, dass wir erstmal überlegen mussten, was können wir eigentlich mit diesem Influencer-Marketing machen. Mhm. Und wir haben natürlich viele große Brands auch durch die Nayuki-Gruppe gehabt, die dann gesagt haben, oh, ich vertraue dem André mal, jetzt mach doch auch mal das. Und zu Anfang denkst du, mega, alles ganz toll. Dann fängst du aber auf einmal an und machst eine Marktanführung. Ich erinnere mich noch, McDonald's, Dieter Bohlen und Pietro Lombardi,
ja. Mega.
Ja. Auf einmal Riesenkampagne, toll. Und dann stellst du aber fest, okay, die Berechtigung, warum du eigentlich da bist, die gibt's nicht wirklich. Also, ne, es war so nice to have, aber es war weder so, dass wir jetzt bei den ganzen großen Media-Agenturen jetzt danach irgendwie feststellen konnten, boah, die Beliebtheit von McDonald's ist so und so hochgegangen, ja, und dann sagt man so, ja, ist irgendwie nett und die Leute liken das und so und keiner wusste, was kann ich mit so einem Like eigentlich, was kann ich mir davon kaufen. Und dann war irgendwann der Punkt wirklich zu sagen, wir gehen konsequent auf diese Performance-Orientierung und schauen halt, ob wir es schaffen, diverse Produkte wirklich kontextuell zu verkaufen mit Hilfe von Influencern. Das hat uns halt dafür, das hat uns sozusagen geholfen, dass wir linearer wachsen konnten. Wir sind trotzdem so eine Mischung aus exponentiell und linear. Also wir sind schon sehr stark dann immer gewachsen über die Jahre, aber es war jetzt ein bisschen planbarer.
Mhm.
Und das ist als Agenturchef, du findest auf der einen Seite toll, wenn du exponentiell wächst, aber oder sehr stark wächst, aber auf der anderen Seite willst du es dann doch schon irgendwie ein bisschen planbar, weil je größer Klar. Du wirst, umso, ne? Muss ich nicht erzählen.
Ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, wir waren im Jahr 2017, ich meine, ich war gefühlt Mitarbeiter Nummer 4 oder 5, zumindest wenn ich mich dahin entsinne und ins Büro damals gucke, da war Patrick Nesoso und wir beide, glaube ich, gefühlt. Von 4 Leuten auf mittlerweile über
55?
Wahnsinn. Ja. Also es macht ja auch mit einer Kultur der Agentur was. Vor allem, wenn du natürlich auch Teil einer Agentur Gruppe bist, einer inhabergeführten Agenturgruppe. Ich glaube, das muss man in der heutigen Zeit auch betonen. Was macht dieses Wachstum von immer größer werdenden Marken, die du betreust, aber auch natürlich im Team dieses Wachstum mit dich als CEO, vor allem mit dieser Historie, dass du nicht als ausgebildeter Geschäftsführer da schon reingehst und im Endeffekt für jede Frage eine Antwort hast?
Ja, ich bin erstmal meinem Papa sehr dankbar dafür, dass er mir immer beigebracht hat, dass man in Lösungen denkt und sehr pragmatisch da rangeht. Insofern, das ist das, was einen als Geschäftsführer, glaube ich, antreibt, immer Lösungen zu finden. Zweiter Mini-Widerspruch quasi. Wir arbeiten gar nicht nur mit immer größer werdenden Firmen. Nein, ich weiß ja, was ich meine. Also für die Zuhörer, wenn ich Mike widerspreche, dann ist es primär, wie er es vorhin gesprochen hat, dass wir uns nie nur den Konsens gönnen. Nein, ich glaube, wir haben uns viel mehr überlegt, eben nicht nur auf die ganz Großen zu gehen. Ich glaube, das Portfolio ist unheimlich wichtig, was du dahinter hast. Und wir sind Inhaber geführt und über die 20 Jahre haben wir eigentlich festgestellt, dass wir immer schauen wollen, passt die Story zu uns, also können wir was tun. Weil wenn du so ein bisschen polarisierst, wie ich es manchmal tue, dann kannst du das im Prinzip nicht, wenn du halt dauernd verlierst, um es so zu sagen. Also für mich ist es unheimlich schwierig, mit Niederlagen generell umzugehen. Und ich hasse es vor allem, wenn mir irgendjemand sein Vertrauen schenkt, also unternehmensseitig, deswegen auch kleinere. Wir arbeiten tatsächlich auch mit vielen Kleineren, die mir sagen, du, wir wollen den nächsten Schritt machen, könnt ihr uns dabei helfen? Mhm. Und wir haben eine ganz wichtige Klientel der Scale-Ups, so nennt sich das. Das sind also wirklich Unternehmen, die Mentalität haben, whatever floats my boat, ich will halt skalieren und will den nächsten Schritt machen. Und ich glaube, das war eine ganz, ganz wichtige Geschichte bei uns, dass wir halt uns einfach angeschaut haben, wo wir helfen können, an welcher Stelle und nicht sozusagen nur auf alte, tradierte Unternehmen gegangen sind, die vielleicht auch gesagt haben, ich gehe nur diesen Weg und denke nicht über mich nach, sondern wir brauchen tatsächlich ein Mindset auf der anderen Seite. Und ich persönlich fühle mich schon verhältnismäßig wohl morgens, wenn ich ins Büro gehe und weiß, dass ich das Mindset meiner Kunden kenne, aber auch selber ein gesundes, reflektierendes Mindset habe. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel auch vielleicht selber zu sagen, okay, ich habe mir das alles angelernt, aber wenn mich jemand fragen will, bin ich fertig nach diesen 10 Jahren? Hell no. Ich versuche jeden Tag eine neue Facette zu entdecken oder weiterzuentwickeln.
Sehr gut. Stefan, um fürs Publikum allen voran nochmal wirklich greifbar zu machen, Was macht AdFame konkret? Was macht ihr für eure Kunden, egal ob groß oder klein? Wie supportet ihr?
Tatsächlich unterscheidet sich das ganz, ganz extrem. Das Portfolio von AdFame hat sich einfach so entwickelt, dass vielleicht für die Zuhörer so ein bisschen, dass wir natürlich ähnlich wie viele, die sich damit auseinandersetzen, sagen, dieses Social Media kommt jetzt, ich muss was machen. So ähnlich haben wir die Agentur auch weiterentwickelt. Heißt, zu Anfang, um das mal wirklich sehr, sehr strukturiert zu machen, zu Anfang haben wir eben dieses Thema Influencer-Marketing gemanagt für Kunden. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand gekommen ist und gesagt, ich habe Produkt XY und ich möchte eben gerne, dass es in einer gewissen Zielgruppe für uns distribuiert wird und wir Reichweite bekommen, dann haben wir die passenden Influencer gesucht, zusammengeführt und dann dafür gesorgt, dass das Produkt sauber dargestellt wurde. Mhm. Und im Verlauf der Zeit kamen dann immer mehr Unternehmen und auch die Plattformen vorgegeben, hey, man kann das auch auf dem eigenen Kanal machen oder du musst dich in deinen eigenen Kanal, haben wir gesagt, okay, machen wir auch für euch, unterstützen wir euch, weil wenn du das alles in-house aufbaust, da musst du da schon sehr, sehr committed zu sein. Ich meine, wir haben auch ein paar Mal darüber gesprochen, auch was ist für euch der Königsweg und ja. Ich weiß auch noch genau, wie ihr gesagt habt, hey, so viel wie wir Outdoor drehen, wie wir das machen, ist es doch wahrscheinlich auch sinnvoll und wir sind auch erfolgreich in-house damit und dann sagen wir auch persönlich, was sollen wir jetzt zwangsläufig jedem Unternehmen draußen sagen? Wir können dir in-house das oder wir können jetzt als Agentur zwangsläufig alles besser abnehmen. Das heißt, wir haben immer versucht, so individuell die Packages zu finden, die unsere Kunden teilweise brauchen. Teilweise sind es Workshops, teilweise sagst du einfach, hey, ich mache dir gewisse Highlight-Content-Pieces einmal im Quartal. Manche sagen, nee, ich will damit gar nichts zu tun, dann machst du das. Und so haben wir uns eigentlich verhältnismäßig breit aufgestellt und dann vor ein paar Jahren halt noch massiv das Thema KI für uns entwickelt und gesagt, okay, da müssen wir in Zukunft ready sein.
Ja, Thema KI werden wir zum Ende hin nochmal behandeln. Stefan, ich führe aktuell oder habe jetzt in den letzten 1,5 Jahren eben bei Fitbikes super viel Kontakt, nicht nur mit Fitbike-Standorten, mit Einzelhändlern geführt, sondern eben auch ganz, ganz viel Nicht-Fitbike-Standorten. Also sprich, der klassische Fahrradhändler, meist ein Zwiegespann aus einem guten Verkäufer, einem guten Schrauber in der Werkstatt, die ja dann gewachsen sind, teilweise sind sie auch absichtlich klein geblieben, also ich sag mal alles so zwischen 3 und 10, 15 Personen, die den Laden dann entsprechend führen, haben sich über mehrere Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Generationen da wirklich ja einen Local Hero Status aufgebaut. Wenn ich mit diesen Inhabern spreche und daraus resultierte dann eine überspitzte Aussage meinerseits, die ich genau hier in dem Podcast vor ein paar Monaten mal gedroppt habe, nämlich dass 90% der Fahrradhändler keine Identität beziehungsweise diese Identität zumindest nicht in ihrer Marke, in ihrer Kommunikation darstellen können. Also Händler definieren sich de facto über die Herstellermarken, die sie vertreiben, oder eben auch ganz krass über den Preis beispielsweise. Aber die wirkliche Kern-DNA eines Unternehmens, und da sprechen wir jetzt wirklich von der Marke an sich, was weitaus tiefer und mehr ist als Marketing im Kontext, das war ein Thema, das wurde super stiefmütterlich behandelt einfach. War natürlich auch mit der Dynamik des Marktes eben zu tun. Die letzten 10, 15 Jahre war der Markt an sich, und damit meine ich alle Mitbegleiter von Industrie über Leasing, der hat sich so positiv dynamisch entwickelt mit dem Hype E-Bike, mit dem Thema Leasing, dass die Hütte schlicht und ergreifend voll war. Während der Pandemie hat es einen absoluten Peak erlebt, da hat sich jeder mit einem Fahrrad oder mit einem E-Bike eingedeckt und mittlerweile erleben wir nach wie vor die Ausläufer dieser Pandemie, sodass sich jeder Inhaber eines Fahrradladens, aber auch grundsätzlich im Handel wieder viel mehr mit seiner eigenen Marke beschäftigen muss. Und das kann ein sehr schmerzhaftes Thema sein. Worauf ich hinaus möchte, Stefan, erlebt das Thema Marke gefühlt aktuell einen fünften Frühling und welchen Push oder welchen Einfluss haben eben auch Creator in diesem Zuge?
Einen fünften Frühling, ja, nein, also ich glaube, Marke verändert sich aktuell extrem. Wir haben früher Marke sehr dogmatisch definiert. Wir haben einfach gesagt, wir packen da irgendwie ein Logo hin, wir haben eine CI etc., das ist Marke. Und ich glaube, Social Media erlaubt es, Marke weniger dogmatisch zu betrachten. Und in dem Kontext kann man eben auch, wie du gerade ansprichst, natürlich Creator dahingehend einbinden. Also ich glaube, was du gerade gesagt hast in Bezug auf Fahrradläden, das ist schon eine harte Aussage von dir in Richtung der Fahrradhändler, weil ich sage, wenn ich natürlich in mein Daily reingehe morgens und ich muss Lieferanten bedienen, ich muss Kunden bedienen, ich habe eine Werkstatt zu führen, Mitarbeitergespräche, dann noch zu sagen, so jetzt mach nur ein bisschen Marke oder mach Marke konstant, und das ist schon eine harte Herausforderung, weil du hast einfach nur gewisse Stunden, die du letztendlich arbeiten kannst. Und viele haben davor Angst und überlegen sich, ja, was habe ich denn dann davon, wenn ich jetzt wirklich in die Marke eigentlich reingehe? Ich bin ganz großer Freund davon, Marke etwas abgeschwächter dahingehend zu sehen, dass du eben, es gibt so zwei Begriffe, den einen, den könnt ihr hinterher rausschneiden, das ist so dieses Fuckability, und das andere ist eher Talkability. Es geht einfach darum, du willst ja im Gespräch bleiben. Ja. Und das kannst du als Fahrradhändler, als kleine Marke deutlich leichter, als wenn du einmal sagst, ich will eine Dachmarke, die ich dann konstant eigentlich durchexerziere. Mhm. Und wenn ich jetzt als Fahrradladen beispielsweise mal ein Event mache, wo ich mir einen Creator hinhole, der irgendwelche witzigen Sachen macht und ein paar Stunts und ich mache ein bisschen Musik etc., dann gelte ich weiterhin schon mal als nicht mehr verstaubt. Ich glaube, da würden wir schon mal zustimmen. Ne?
Absolut.
Das heißt, es ist für mich möglicherweise ein Move, mal jemanden dahin zu holen, ein paar Hütchen aufzustellen etc. Jetzt will ich natürlich das Thema Marke auch nicht kleiner machen, als es ist, weil ich schätze gerade im Zuge von KI natürlich die Wertigkeit der Marke als höher denn je ein. Aber ich glaube, man muss schon verstehen, dass man inzwischen einen leichteren Access zur Marke hat durch Social Media. Mhm.
Kann man als Inhaber eines oder auch als Marketing- oder Markenverantwortlicher, kann man die Marke zu 100% schützen vor äußeren Einflüssen? Also ich möchte nochmal gezielt wirklich auf die Social Media und Creator-Welt. Wir haben es nicht nur einmal erlebt, wo Creator auch Marken negativ beeinflusst haben, weil sie einen Shitstorm, weil sie sich irgendwie falsch geäußert haben, besoffen in der Innenstadt gegen eine Wand gekracht sind, you name it. Wie geht ihr damit um? Ich meine, das Thema Brand Safety, das ist ein Thema. Die Marke muss beschützt werden. Es gibt klare Definitionen, wie kommuniziert wird. Und ihr seid ja auch viel mehr Bindeglied zwischen euren Kunden, egal ob groß und klein, und den Creatoren dann entsprechend.
Ich muss jetzt fast ein bisschen vorsichtig sein, dass ich das so, was man in der Branche gerade so ein bisschen hört, was ich mitbekomme, jetzt zu sehr wiedergebe und als Gesetz ansehe. Aber ich glaube, man kann schon sagen, es wird so viel konsumiert, dass so die Relevanz eines Shitstorms inzwischen massiv weniger geworden ist. Ja. Du hast inzwischen so dieses Vergessen. Ich meine, es gibt zahlreiche Studien, auch die wir mitbegleiten durften. Social geht schneller rein, aber auch schneller wieder raus. Und ich glaube, so oft wie dieses Jahr habe ich noch nie von Marketeers gehört, ja mein Gott, wenn da jetzt halt ein Post ist und da mal jemand drunter randaliert, dann ist es einfach so. Das war vor ein paar Jahren natürlich noch komplett anders. Und auf deine Ursprungsfrage, nein, du kannst natürlich nie verhindern, dass in Social Media irgendjemand schlecht über deine Marke redet. Ich meine, ich vergleiche das immer so gern mit der Schule früher. Konntest du auch nicht verhindern, dass aus der letzten Reihe jemand gepöbelt hat. Und so ist das Ganze immer noch auf Social Media. Natürlich, wenn dein Gepäck bei der Lufthansa vergessen wird oder irgendwas, natürlich willst du das am liebsten auf der Seite teilen, weil du denkst, oh, da wird die Lufthansa am schnellsten reagieren, weil die haben Angst vor. Ja. Da gibt es aber inzwischen dann auch Brand Safety-Dinger. Ja, schick uns bitte eine PN, wir kümmern uns, bla bla bla. Das kennt man ja auch. Inzwischen ist es inzwischen deutlich, deutlich geringer, so die Angst auch der Marketeers. Was kann dann für nachhaltiger Schaden angerichtet werden? Und ich kann auch jedem, der zuhört, nur empfehlen, das Ganze nicht zu heiß zu kochen. Du stellst irgendwann, und das ist bei uns zum Beispiel so ein Fall, dass wir immer einen Eskalationsplan haben, ne, mit unseren Kunden. Also wir gucken dann, wie ist die Ausprägung? Da gibt es ja manchmal so Trolle, die sagen sie dann einfach, ja, ich komme jetzt jeden Monat wieder und pöbel so lange rum, bis endlich dieses Unrecht, was mir passiert ist, kompensiert wurde. Sondern irgendwann gehst du dann entweder mal in Dialog, ja, oder du sagst dann einfach, pass auf, Kundendienst, melde dich dann, das ist schon irgendwie so. Aber es ist inzwischen nicht mehr so, dass man morgens aufwacht und denkt, oh Gott, ist meine Marke jetzt ruiniert. Trotzdem muss ich das natürlich sagen, du kannst immer noch über Social Media schneller als über alles andere eine bestehende Marke kaputt machen. Das glaube ich zu 100%. Mhm.
Total. Wobei diese Resignation, ich merke das auch bei uns im Team, wir führen ja auch ein Doppelleben, klar, auf der einen Seite natürlich mit unseren Standorten, auf der anderen Seite, allen voran auf YouTube natürlich, gelten wir auch als Creator. Und mittlerweile, ich merke das, wenn ich in unser Content-Team gucke, allen voran Basti, der auch Community-Management macht und ja, dann siehst du wieder ein paar blaue Herzen oder so in den Kommentaren. Okay.
Ja, also weißt du, dass du mit dem Creator sagst, ich will das vielleicht nochmal verdeutlichen. Also, du bist Creator und jeder ist Creator. Mhm. Ja? Ich bin auch Tennisspieler. Nur wenn du jetzt ein paar Leute hast, die mich kennen und zuhören, dann wird jetzt eine Debatte losgehen, dann wird irgendjemand jetzt drunter schreiben, aber du kannst halt keine Rückhand, weil jeder weiß, dass meine Rückhand im Vergleich eher ein bisschen limitiert ist. Trotzdem bin ich Tennisspieler. Und das Gleiche ist es beim Creator auch. Das heißt, jeder, der etwas produziert, ist per se erstmal möglicher Creator. Und das muss allen draußen klar sein, allen, die auch überlegen, oh, ich kann ja kein Social. Jeder von euch kann Creator werden. Mhm. Jeder. Und jeder hat auch die Chance, mit dem, wenn er sie jetzt gleich das sich anhört und macht ein Video, hat jeder von euch heutzutage die Chance, damit richtig Reichweite zu bekommen. Ihr müsst jetzt nicht einen Handstand, wie ich das vorhin im Mike gesagt habe, können, aber ich würde dahingehend die Leute mal ein bisschen ermutigen. Jeder von euch hat ein Talent, was möglicherweise eine gewisse Reichweite bringt. Ihr müsst nur überlegen, wollt ihr das irgendwie channeln und wollt ihr damit irgendwie auch nach vorne gehen?
Mhm. Jetzt hast du mir die perfekte Brücke gebaut, weil das war meines Erachtens nicht immer so. Also ja, selbstverständlich konnte jeder vor eine Kamera treten und seine Message daraus posaunen. Allerdings hat sich Social Media natürlich auch extrem verändert. Ich kann mich noch gut erinnern an Da spielte der Feed, der Creator, noch eine ganz andere Rolle. Ich kann mich erinnern, da hattest du dann drei Fotos nebeneinander, übereinander, die ein komplettes Foto ergeben, damit der Feed quasi hochpoliert war. Großartige Zeiten, genau. mittlerweile, und da würde mich eben deine Meinung interessieren, wie abhängig wir von diesen Plattformen sind. Mittlerweile kann man es schon fast algorithmengetriebenes Lucky Shot Marketing betiteln. Ja. Würdest du dem widersprechen oder?
Leider nicht. Mhm. Leider ist es genau aus meiner Sicht so. Natürlich ist das jetzt ein bisschen provokant formuliert, ist ja auch klar. Aber es ist tatsächlich so, dass sich das deutlich verändert hat und wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Creator vor allem unglaublich abhängig von den Plattformen sind. Mhm. Man muss sich jetzt mal so vorstellen, ein paar Beispiele zu geben. Zwischenzeitlich gab es mal so einen Trend, dass du Influencern noch Mediabudget gegeben hast, dass sie ihre Posts verlängern. Und es war dann irgendwann so, dass sobald es ein Creator gemacht hat, hat die Plattform erwartet, dass die Person das halt wieder macht, klar, über so Botox. Klar. Und wenn du das nicht mehr gemacht hast, ist auf einmal deine Reichweite komplett eingebrochen. Und ich vergleiche das immer so gerne mit einem Poesiealbum. So hat ja auch Facebook damals angefangen. Ne? Du hast also vor ein paar Jahren hast du noch deine 5 Freunde gehabt und wusstest halt toll, jetzt was meine 5 Freunde machen, das schaue ich mir an. Das waren so die Anfänge. Und irgendwann hast du gedacht, oh, mal gucken, was denn so andere machen. Und ich will gar nicht, dass sie in meinem Freundeskreis sind, aber ich will schon gern sehen, was sie machen. So ein bisschen dieses Voyeurismus-Thema kam dann ja immer mehr. Und so hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Und dann war es irgendwann so die Leute, die um deine 5 besten Freunde herum waren, so Lookalikes nannte man das irgendwie. Mhm. Und dann hat sich aber die Plattform irgendwann gedacht, boah, ich weiß jetzt so viel über den Mike. Und ich weiß, dass der zwar auch Freunde hat und eigentlich so primär auch im Bereich vielleicht Landshut sich interessiert, aber der hat auch eine super große Affinität zu Asien. Der findet asiatische Inhalte toll. Und auf einmal hat die Plattform die eben asiatische Inhalte eingespielt. Und inzwischen müssen deine Freunde eigentlich darum kämpfen, dass sie genug Relevanz haben. Weil wenn du den nur pro forma folgst, aber du likest andere Sachen und schaust andere Sachen, dann sagt die Plattform, ja, du kriegst was anderes. Und deshalb meinst du so einen Lucky Shot so ein bisschen, so diese Gewissheit zu haben, dass ich eine Berechtigung habe mit dem, was ich mache, die wird halt immer härter. Das ist so ein richtiges, ich habe es bei der W&V letzte Woche gesagt, das ist so ein bisschen Sozial- oder Social-Media-Darwinismus. Ne? Der Stärkere überlebt am Ende des Tages. Und wenn du halt so eine enge Beziehung hast, dass du immer mir ein Like gibst für alles, was ich mache, alles gut, aber wenn du immer nur so schaust, dann sagt die Plattform immer, nee, ich zeig dir was anderes. Ich will jetzt ein Likes, ich will jetzt eine Aufmerksamkeit.
Mhm. Da würde ich ganz gerne nochmal auf unsere eingehenden Entweder-Oder als Quantität versus Qualität. Da meintest du schon, es geht eher Richtung Quantität. Ich würde da gerne nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Was heißt denn genug Content?
Ja, also ich bin ja sehr dankbar, dass du die Frage nochmal stellst, weil nicht, dass da irgendjemand zu Anfang hört und sagt, oh Gott, da kommt einer, der sagt, Quantität ist wichtiger als Qualität. Da kann ich das vielleicht nochmal einordnen. Also was ist genug und so, das kannst du nicht wirklich sagen. Also es ist so, dass inzwischen, wenn ich jetzt hier rausgehe und mache ein Rad auf dem Parkplatz zum Beispiel gleich und mein Stahlharter Sixpack, hör auf zu lachen. Nein, also ich übertreibe jetzt, ne? Der wird zu sehen und dann scheint da noch die Sonne rein und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Algorithmus mich dafür belohnt, ist halt einfach sensationell. Kann aber auch sein, vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer jetzt auch gedacht, oh Gott, das würde ich mir im Leben nicht anschauen, dass ich mit der Annahme, dass das ein super Content wird, einfach falsch liege. Mhm. Und die Währung auf den Plattformen ist so, dass es ausgespielt wird in einer gewissen Zielgruppe und dann wird geguckt, funktioniert das, und sonst wird es einfach abgeschaltet. Und der übliche Creator heutzutage wacht halt morgens auf, überlegt sich, komme ich damit klar, mit dem, was ich da mache? Und wenn die nach einer Stunde feststellen, dass das Ding einfach nicht fliegt, dann musst du halt was nachproduzieren. Mhm. Na, und deswegen.
Also ist nämlich super, super wichtig, um Social Media zu verstehen, ist da der Status quo wirklich so, dass es auf die erste Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden ankommt? Oder kann das auch ein Long-Term-Game sein, dass man sagt, dass vielleicht Inhalte, die Wochen alt sind, plötzlich hochpoppen?
Ja, gibt's. Also ich sag mal so diese Stundenregel, ich finde immer so, wenn jemand jetzt mitschreiben will und denkt so, oh, nach 1 Stunde gucke ich mir an, das ist es nicht. Weil du musst immer überlegen, es gibt gewisse auch Anlassformate. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel rausgehst und hast jetzt mal einen Bart, einen richtig dichten Bart, und kriegst aber keine Reichweite mit. Und dann ist aber in einem Monat kommt vielleicht der, wir küren den coolsten Bart der Welt Monat, dann könnte es sein, dass die Plattform tatsächlich deinen Content nochmal rauspult und sagt, okay, das Ganze ist jetzt irgendwie interessant. Das Gleiche kann passieren, wenn, sagen wir mal, du wirst jetzt berühmt durch unseren Podcast heute, und dann gehen deswegen heute alle auf dein Profil nochmal. Also 1 Million Menschen sagen, boah, es war so toll, ich gehe jetzt auf das Profil und schauen dann auf einmal alte Reels von dir, dann geben die dem wie so einen neuen, eine neue Berechtigung.
Ja.
Also wenn ich jetzt heute sage, schaut euch mal das an, also wir gehen davon aus, wir haben heute 1 Million Leute. Ich sage jetzt, geht mal auf das Reel vom Mike vom 21. August so und so. Und dann würden diese Leute draufgehen. Mhm. Ja, dann würdest du auf einmal das neu anschieben. Dann wird die Plattform quasi feststellen, oh, irgendeine Relevanz muss das eigentlich haben. Insofern gibt es diesen Mechanismus einfach. Und wenn es da sozusagen ein einfaches Sheet gibt, von wegen nach 1 Stunde wieder löschen, wäre das Game auch wieder zu leicht. So ist es dann nicht. Aber es ist grundsätzlich schon so, dass man nach der 1. Stunde erkennen kann, war ich zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Content eigentlich draußen. Und deswegen meinte ich zu Anfang, viele reagieren dann einfach inzwischen, deswegen das Stichwort Quantität, indem du einfach sagst, okay, ich gehe nochmal neu raus. Und witzig ist ja, wir haben, glaube ich, auch ein paar Mal über das Thema Hookrates gesprochen. Ja, für die draußen Hookrates bedeutet, dass sich die Plattform anschaut, hooke ich die damit? Also ist mein Haken eigentlich gelandet? Und manche Creator haben inzwischen verschiedenen Content, den sie haben, mit verschiedenen Hookrates schon vorbereitet.
Verstehe, ja.
Und das ist zum Beispiel so der Weg, der aktuell sehr cool ist, einfach den Content, den ich habe, anzupassen.
Ja. Wieder was gelernt. Ich würde gerne noch ein bisschen wirklich bei der Praxis bleiben. Muss ich auf jeder Plattform rumhüpfen?
Du musst erstmal gar nichts und du solltest auch nicht. Also ich glaube, ich hatte jetzt letzte Woche ein Panel, wo ich einen Satz geprägt habe, der mir sehr wichtig ist, den ich mal irgendwo geklaut habe. Ich sag dir hinterher, wo ich den geklaut habe. Wenn du ein Spiel anpfeifst, musst du aufs Tor schießen. Ja, das ist so eine Weisheit, die ich mir tatsächlich mitgenommen. Das heißt, wenn ich auf einer Plattform bin und sage, naja, ich lege mir jetzt einen Account an und habe aber dann keinen Bock, da auf dem Spielfeld aktiv zu sein, dann ist es eher schlecht für dich eigentlich. Mhm. Und vor allem, wenn du irgendwann mal eine Agentur so ein Audit machen lässt und dann kommt dann jemand und sagt, oh, auf Pinterest seid ihr seit 1 Jahr nicht mehr aktiv. Echt, danke, dass du mir das gesagt hast, weil ich mache die Plattform. Also, das hilft nicht. Ich meine, um ein bisschen dafür zu werben, möglichst unterwegs zu sein, es gibt natürlich immer den Begriff der inkrementellen Reichweiten. Deswegen habe ich auch Pinterest angesprochen. Da ist Pinterest zum Beispiel ganz weit vorne dabei. Also es gibt ganz viele Menschen, die nur Pinterest machen, aber sagen Instagram eben zum Beispiel nicht. Das heißt, hier muss klar sein, du hast überall natürlich gewisse Potenziale. Aber wie ich es zu Beginn gesagt habe, wenn du natürlich mal willenlos überall so ein bisschen unterwegs bist und dann nicht stringent deine Marke rüberbringst, dann kann es halt auch mal kurz Defluencing werden.
Defluencing. Auch ein guter Begriff, ja.
Gegenteil von Influencing, Defluencing nennen wir eigentlich dann.
Verstehe, Stefan.
Ja, okay.
Aber danke für die,
gerne,
für die
Erläuterung.
Jetzt haben wir einen Fahrradhändler da draußen oder zahlreiche Fahrradhändler oder auch grundsätzlich lokale Geschäfte, denen absolut bewusst ist, dass sie in Social Media präsent sein müssen. Ich gehe jetzt nochmal auf das Thema Quantität ein. Stefan, ich will eine Zahl von dir hören. Wie oft sollte ich mindestens posten?
Ja, unterscheid die Formate erstmal, ne? Also wenn du beispielsweise sagst, du willst dieses Format der Instagram Stories oder generell Stories machen. Stories ist wie so eine Art Bekanntmachung. Da ist schon das Game, dass du morgens möglichst weit vorne sein sollst, also möglichst oft die Story von der Person öffnen sollst, damit du nach vorne eben kommst. Und da würde ich schon sagen, wenn du da nicht dreimal die Woche was in der Story machst, dann lass das Format einfach weg. Und wenn du sonst in deinem Feed was machst, würde ich Minimum, wenn ich einmal die Woche nicht schaffe, lass es. Just let it be.
Ja.
Und 2 bis 3 Mal die Woche insgesamt was zu machen. Und was jetzt nicht heißt, ich lade mal ein Reel in der Story hoch, wenn man bei Instagram zu bleiben, ist schon Thema. So, wenn wir jetzt aber über YouTube sprechen, YouTube ist ja ein Pull-Kanal, ne? Also primär.
Ja.
Das heißt, da würde ich halt wirklich schauen, dass ich 1, 2 Formate, also mir wirklich Mühe gebe und sage, die gehören dann auch zu meinem Account. Ja, wenn jemand mal guckt und ich sehe auf der Website, oh, die sind auf YouTube, dann gehe ich da drauf und dann habe ich zum Beispiel mein Serviceversprechen. Dafür würde ich mir halt schon mal so ein Stündchen nehmen und das dann auch hochladen innerhalb meines Kanals und dann halt grundsätzlich, da würde ich wahrscheinlich eher was machen, wenn es vielleicht aktuell ein Thema gibt, was mir Reichweite bietet. Das ist bei euch wahrscheinlich im Fahrradbereich so Frühjahrsfit.
Ja, also es gibt definitiv Peaks bei uns, getrieben durch die Saison selbstverständlich, aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, Kontinuität ist da so das, der elementare Punkt. Bei uns läuft es tatsächlich, Gott sei Dank, wie ein Dampfer, wie eine Bank einfach durch. Da kann die Welt draußen untergehen. Die Community weiß, oder die Interessenten vielmehr wissen, Fitbikes, Montag, Mittwoch, Freitag kommen Video. Da kann die Welt da draußen untergehen.
Du musst das den Leuten auch draußen, glaube ich, an der Stelle mal klar machen. Wir haben so viel auch den Austausch zu gehabt. Wir haben ihn ab und zu immer mal wieder, weil wir uns, glaube ich, da auch zu austauschen und beide wissen, die Welt verändert sich. Aber ich glaube, Kompliment an euren Gründer und Chef hier auch, der euch so viel Rückenwind da einfach gibt und ihr das mit Commitment macht. Ich habe die Leute hier heute kennengelernt. Du hast Leute, die wirklich dahinter stehen und ein Commitment haben. Und ich glaube, das ist das Thema nach außen. Kontinuität geht auch nur intrinsisch.
Ne? Ja.
Und wenn man jetzt sagen würde, wir machen euch einen Redaktionsplan 3-mal die Woche, wird das nicht funktionieren. Du musst halt wirklich...
Super, Stefan, ich bin begeistert. Wir harmonieren heute extrem gut und du hast mir tatsächlich wieder eine Brücke gebaut. Als ich vor 1,5 Jahren in die heiligen Hallen von Fitbikes reingekommen bin, die Person dahinter auch kennengelernt habe, ich habe ja mich schon fast ins gemachte Nest gehockt, weil das Thema Social Media, du hast es eben erwähnt, entweder es ist in der Unternehmens-DNA, es ist in den Prozessen, es ist vor allem in der Birne, im Mindset, dass das Thema unstrittig ist, sage ich mal so. Und das wird hier von Anfang an gelebt, natürlich auch durch Markus Historie auf YouTube. Und wir treiben das jetzt einfach an die Spitze und optimieren und optimieren. Es ist komplett unstrittig, dass das Thema Social, Bewegtbild, Video, Kommunikation über digitale Medien, das ist ja nicht nur Richtung Endkunde auf unserem YouTube-Kanal, sondern wir machen das genauso in unserer Akademie, wo wir, ich weiß nicht, wie viel tausende Stunden Videocontent aufnehmen, welche wir nutzbar machen für die Handelslandschaft da draußen, um ihre Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Also das ist in uns drin. So einen Kulturwechsel fast schon zu erzwingen, funktioniert denn das überhaupt? Weil ich sag mal, ich würde jetzt behaupten, 99% oder 95% der Unternehmen da draußen, die stammen nicht aus dem Thema Content. Und wir haben es auch im Marketing, auch nach wie vor. Wir haben 3 Strategiesäulen bei uns im Marketing und die erste ist ganz klar Content first. Das haben die wenigsten Unternehmen. Wie hast du das in den letzten Jahren so kennengelernt? Natürlich auch mit dem dynamischen Aufschwung von Social Media. Kann man das erzwingen, diese Denke und dieses Leben innerhalb des Unternehmens, dass man wirklich Social First oder Content First denkt?
Ich versuche das mal mit zwei Themen zu verbinden, die mich gerade beschäftigen. Wir haben jetzt einen Artikel zum Thema Social Media Verbot für Kinder rausgegeben. War meine Konklusion im Prinzip, hey, Verbot blöd. Du musst die Leute empowern, ne? Du musst die Leute an die Hand nehmen, auch die Jungen. Und das führt so ein bisschen zu dem zweiten Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Ich hatte dann, ich war jetzt gerade bei so einem Event von so Entscheidern in Sölden, war da Panelist und da war drumherum auch ein anderes, sehr, sehr interessantes Gespräch, wo dann es darum ging, Corporate Ambassador zu kreieren. Ja. Mhm. Und dann hat einer aus dem Auditorium, eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche Businessfrau, hat dann gefragt, du, ich würde das ja eigentlich gerne machen, aber kann man auch aus mir was machen, wenn ich keine so eine natürliche Affinität zu Social habe? So, jetzt machen wir einen Bogen zu dem, was du gefragt hast. Mhm. Erzwingen, hell no. Du kannst eine Kultur, das gilt aber auch für ganz viele andere Dinge. Fangen wir mit Nachhaltigkeit oder sowas. Also wenn du jetzt sagst, hey, ab morgen sind wir nachhaltig und gehst zu allen hin und sagst so, das wirst du nicht hinkriegen. Ja, sondern du musst ja im Prinzip Steps haben, du musst die Leute aufklären, du musst den Leuten erklären, was für Möglichkeiten, was für Risiken etc. hast du, weil sonst wirst du es nie hinbekommen, dass sich jemand dazu committet, diesen Weg eigentlich mitzugehen. Und klar, jetzt sitzt vielleicht einer draußen neben, der sagt, doch, man kann erzwingen, ich kann allen sagen, ihr müsst einmal die Woche posten. Ja, lass es sein. Ja, sondern eher so ein bisschen erklären, Angst nehmen. Es ist unheimlich viel Angst, gerade bei älteren Menschen, unheimlich viel Angst vor Social Media, unheimlich viel Angst vor der Datenkralle. Ja. Ich muss aber ein Best-of schreiben zu meinen schlimmsten Erlebnissen, was so diese Angst vor der Datenkralle waren. Und das ist immer mein Weg zu sagen, nimm die Leute an die Hand und zeig denen, was sie davon vielleicht auch haben können und versucht das in eine bestehende Unternehmenskultur gesund zu framen.
Mhm. Ja. Ein Thema dürfen wir nicht außer Acht lassen. Dann referenziere ich wieder auf die einleitenden Entweder-Oder-Fragen. Brand versus Performance, in dem zugegeben, vielleicht nochmal ein bisschen Kontext. Unter Performance Marketing verstehen wir Marketees ja natürlich im Endeffekt Geld rein. Du investierst Mediabudget in Plattformen wie Google, wie Meta, spielst dort Werbeanzeigen raus mit einem konkreten Ziel und dieses Ziel ist messbar und du generierst damit Umsatz. Ja, da gibt es dann verschiedene Kennzahlen wie einen Return on Invest und einen Return on Ad Spend beispielsweise. Und so konnte man sehr, sehr lange skalieren, schlicht und ergreifend. Ja. Du tastest dich daran, dann setzt mal 500 Euro im Monat ein und irgendwann werden es 5000 Euro. Und es ist immer noch wirtschaftlich für dich, weil 1 Euro rein und 5 Euro raus. Das ging jetzt jahrelang gut.
Relativ, ja. Mal mehr, mal weniger. Ja.
Mal mehr, mal weniger, richtig. Welche Rolle spielt Performance Marketing für die Zukunft aus deiner Sicht und welche Rolle oder welchen Einfluss hat die Marke wiederum auf die Thematik?
Ja, mit dem Brückenbauen hast du mir jetzt eine zurückgebaut. Ist ein Thema, was mich natürlich sehr, sehr umtreibt, auch weil wir in dem Performance-Kontext groß geworden sind. Und ich glaube, muss man so ein bisschen plakativ sein. Du sitzt ja gerade vor mir in einem weißen T-Shirt, jetzt für die Zuhörer. Und ist das T-Shirt aber nicht komplett weiß, sondern steht Fit drauf, weil die Marke Fitbike von dir aufgeladen wird, du in diesem Podcast sitzt etc. Und früher war Performance Marketing so, dass du das T-Shirt verkauft hättest über weißes T-Shirt. Leute haben bei Google weißes T-Shirt gesucht. Und dann hast du einen gewissen Preis dafür bezahlt, dass die auf deine Website gekommen sind. Dann hast du versucht, da möglichst cool zu sein. Und hast dann versucht, dahingehend zu verkaufen. Und der Shift, der aktuell eigentlich vorherrscht, ist, dass wir jetzt über dieses, ich habe es vorhin gesagt, Talkability-Thema, natürlich Performance-Marketing beschleunigen wollen, indem jetzt nachher, nach dieser Sendung, hoffentlich jemand eingibt, Fit-Bike-T-Shirt. Ja. Und damit beschleunigen wir dann diesen Performance-Kanal, weil ich tippe das bei Google ein. Das heißt, es ist immer noch eine Performance-Marketing-Maßnahme. Aber ich muss eben vorne sozusagen diese Talkability schaffen. Und das ist eigentlich das, was in Zukunft passieren wird. Du wirst immer mehr versuchen, den Upper Funnel zu steuern, also sozusagen die Begehrlichkeit und die Nachfrage zu schaffen, damit du hinten raus ernten kannst. Mhm. Weil wenn du keine bestehende Pull-Nachfrage, also dass Leute gezielt nach etwas suchen hast, weil die Marke eben nicht im Gespräch wird, dann musst du dich duellieren mit allen Sheins, Temus, Zalandos dieser Welt um den Begriff weißes T-Shirt. Weil die Suchnachfrage weißes T-Shirt wird Google weiterhin bedienen. Mhm. Aber je mehr Leute mitspielen und je austauschbarer du bist, umso teurer wirst du. Das heißt, du willst eigentlich den Shortcut gehen und drumherum laufen. Und das ist das, was André vor 10 Jahren schon erkannt hat mit diesem Thema, ich brauche Social on top, damit ich mir letzten Endes meinen eigenen Performance-Kanal hinten raus beschleunigen kann.
Absolut.
Und das ist die Message auch für die, die zuhören. Das wird einfach dieser Weg, Performance-Marketing wird seine Berechtigung haben, aber wandelt sich. Und die Alternative, die es eben dazu gibt, ist, dass man, wir kommen ja später auch noch kurz zum Thema KI, dass man sozusagen der Datenkralle allein vertraut. Und das ist so das, was Meta und Google von euch und von uns auch will, ist, dass man einfach sagt, pass mal auf, take my money, ich weiß schon, wo deine Kunden sind. Mhm. Und dann bezahlst du eigentlich nur eine Währung und dann steht dahinter, okay, das hast du an Sales. Wie das Ganze so richtig funktioniert, Stichwort Wallet Gardens, das ist so dieser Begriff dafür, das wollen dir die Wallet Gardens gar nicht unbedingt sagen, sondern sie wollen eigentlich im Prinzip, dass du an den Counter gehst, denen das Geld gibst und sagst, ich mache deine Vertriebsstrategie.
Mhm. Komplett, stimme ich absolut zu. Wir waren jetzt innerhalb der Kundenreise bei den Personen, die wirklich aktiv suchen, und das machen wir ja alle. Da war es ja in der Historie schlicht und ergreifend so, okay, dir fällt irgendwann ein, weil du mit dem Nachbar gesprochen hast, Mensch, E-Bike, geiles Thema, würde ich auch mal testen, hab das Ding vom Nachbar mal Probe gefahren, geil, will ich auch. Dann war automatisch in der alten Zeit in deinem persönlichen Relevant Set wahrscheinlich der lokale Händler ums Eck sofort erste Anlaufstelle. Ist heutzutage natürlich komplett anders. Wir informieren uns, die Large Language Models spielen eine immer größere Rolle dabei, aber eben auch die Plattformen. Allen voran, das war auch in der Vergangenheit so, YouTube selbstverständlich als zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach wie vor. So sind wir bei Fitbike selbstverständlich auch groß geworden, über Help-Content. Ja. Aber auch ein TikTok spielt da, vor allem für die jüngere Generation, mittlerweile eine riesen Rolle.
Ich darf nur kurz einordnen, mir ist das ganz wichtig für alle Zuhörer, weil du sagst, inzwischen TikTok für die jüngere Zielgruppe, für die ältere inzwischen.
Ja.
Also TikTok war für die jüngere schon vor Jahren extrem relevant. Ich kann jedem nur empfehlen, ganz nüchtern die aktuellen Nutzerzahlen von TikTok sich anzuschauen und bitte mit der Mehr aufzuhören, dass das nur für 14-jährige Bubis relevant ist.
Super geil, weil genau dahingehend wollte ich tatsächlich auch die Frage stellen, und ich kann das nur bestätigen, wenn du mir wahrscheinlich vor einigen Jahren gesagt hättest, müsste Fitbikes aktiv sein auf TikTok, wäre ich wahrscheinlich skeptisch gewesen. Wir haben es probiert und das kann ich im Übrigen nur jedem empfehlen, wenn du dir unsicher bist, mach einfach. Und mittlerweile haben wir ein deutlich höheres Wachstum auf TikTok. Wir haben tatsächlich 1, 2, 3 wirklich virale Hits gehabt auf TikTok, die sich im Übrigen unweigerlich auf den Point of Sale, sprich auf euch, auf die Fläche ausgewirkt haben. Bedeutet konkret, Thorsten aus Witten oder auch die Anja aus Münster vor ein paar Tagen erst haben Videos gedroppt auf TikToks, die wurden über Fitbikes ausgespielt, explodierten für unsere Verhältnisse, hatten ein paar hunderttausend Klicks innerhalb von 24 Stunden, richtig geil. Und am Tag darauf kamen Kunden aufgrund dieses Videos zu uns in den Laden und sagten, Mensch, du hast hier die Sattelstütze so geil erklärt, wollte ich live miterleben. So, jetzt habe ich den Faden verloren, aber macht gar nichts. Also würdest du bestätigen, dass die aktive Suche auch immer mehr auf den Plattformen stattfinden wird?
Absolut. Also die jüngere Generation, um die mal wieder zu adressieren, die nutzen inzwischen tatsächlich TikTok primär als diese Suchmaschine. Immer wieder erstaunlich, sich das anzuhören, wenn die sagen, ja, klar, wenn ich in eine neue Stadt gehe, dann gucke ich erstmal auf TikTok, was da eigentlich los ist. Das ist ganz normal. Insofern verlagert sich die Suche zwar partiell auch dahin, aber es kommt noch ein ganz anderer, ganz wichtiger Aspekt. Du sprichst ja gerade von, wir suchen vielleicht konkret schon ein Fahrrad. Ja, für mich ist aber der Aspekt, dass ich diesen Wunsch bei dir schon mit der Zeit anzüchte.
Ja.
Der ist ja bei mir noch dreimal wichtiger. Ich habe dir erzählt, dass ich mir jetzt gerade auch ein E-Bike gekauft habe und tatsächlich ist das sicherlich auch getriggert worden, immer mehr durch dieses
Fitbikes
auf Social, genau. Mhm. Dann natürlich durch deine unmenschliche Präsenz auch, ist das Ganze einfach immer mehr getriggert worden. Und dann schaust du auf Social, lässt dich inspirieren und dann irgendwann kommst du dazu und sagst, ich komme eigentlich nicht mehr drumherum. Und das ist bei vielen, du hast mich vorhin ja nach Kunden auch bei uns gefragt, tatsächlich haben wir wahrscheinlich diesen Effekt auf den Push, den genießen wir mehr. Also wir haben gewisse Produkte, ich kennst das Thema mit unseren Matratzen, also wir haben ja das große Vergnügen mit seit Jahren für einen der größten Matratzenhersteller zu arbeiten, der primär online distribuiert, inzwischen nicht mehr nur. Und da ist der große Effekt einfach, dass wenn ich dich jetzt fragen würde, wann hast du deine letzte Matratze denn gekauft? Du denkst dann erstmal, also du denkst nicht einmal im Jahr darüber nach, oh, jetzt ist Jahr 3 oder Jahr 4 oder irgendwas. Mhm. Und dieser Effekt, darauf hinzuweisen, was dann auch passiert mit der Matratze und wie viel du da reinschwitzt und all solche Geschichten, der löst dann tatsächlich einen Impuls aus, der sogar relativ kurzkettig ist, um es mal so zu sagen. Ne. Weil das nichts ist, wo du dann sagst, oh ja, danke, dass du mir das gesagt hast, jetzt möchte ich mich erstmal 3 Monate intensiv damit beschäftigen, sondern du hast eine kompakte Kommunikation und kannst damit einen Impuls auslösen. Ne. Und wenn du die Fläche eben dahingehend schon ansprichst, ich finde Erwartungshaltungsmanagement ist ganz wichtig. Also wenn jetzt jemand hier sagen würde, hier, der Mike hat mir gesagt, wenn ich einen TikTok mache, rennen mir morgen die Leute die Bude ein und bedienen sich. Das wäre ein bisschen vermessen, wobei ich es hundertprozentig sehe, dass das passieren kann. Aber ich glaube, euch muss halt klar sein, dass du vielmehr wirklich in einem gewissen Rahmen schon eine Begehrlichkeit wecken kannst. Und ich liebe diesen Begriff Begehrlichkeit auf Social.
Ja. Wow, Stefan, das triggert mich jetzt. Ich hänge immer noch bei der verschwitzten Matratze und jetzt auch noch im Kontext Begehrlichkeit. Aber wir bleiben professionell, darauf haben wir uns geeinigt.
Vorläufig.
Sehr gut. Wir müssen auf die Zielgerade einbiegen, wenn ich hier auf die Uhr gucke. Ansonsten kriege ich nämlich einmal auf den Deckel von Jens. Stefan, es war jetzt schon unfassbar, unfassbar geil, aber wir haben noch ein spannendes Thema vor der Brust. Und ich würde das Thema gerne mit einem Zitat beginnen und ich bin gespannt, ob du da mitgehen würdest oder nicht. Das Zitat ist von einer Person, die tatsächlich, wenn es die nicht gegeben hätte, dann wäre Fitbikes jetzt nicht das, was es ist. Es handelt sich um Gary Vaynerchuk, Gary V. Online-Guru ist ja bekannt. Und der hat es geschafft, über YouTube damals den Spirituosenladen seiner Eltern von 6 auf 60 Millionen zu skalieren. In der Form, dass er täglich Videos über Wein, Spirituosen gemacht hat, so Reichweite generiert hat und so diesen Laden skaliert hat. Und das wiederum hat sich unser lieber Markus dachte, das ist eine valide Strategie und hat Ähnliches mit Fitbikes betrieben. Das nur für dich als Kontext. Gary Vaynerchuk sagte kürzlich, AI won't replace marketers. But marketers who use AI will replace those who don't. Würdest du da mitgehen?
Ja, hundertprozentig. Also einfach aus dem Grund kurz zusammengefasst, sagt er, dass im Prinzip das, was alle momentan so apokalyptisch sagen, die AI wird uns alle abschaffen, das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ich lese am meisten momentan Artikel darüber, was wir denken, was die KI schon kann und was dann am Ende des Tages rauskommt. Jetzt gerade so auf dieses Thema Übersetzung. Wie finden das Native Speaker? Das ist für mich gerade so ein schöner Benchmark, ein Indikator eigentlich. Ja. Und tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass es darum geht, einfach repetitive Prozesse für sich auszuschalten durch die KI, sich damit eben besser zu machen. Also im Endeffekt sind die Marketeers, die feststellen, wo braucht es mich und wo braucht es mich nicht, sind die Gewinner der Zukunft. Das heißt, wenn ich als Marketier irgendwo jeden Morgen reingehe und denke, aha, ich muss doch jetzt wieder Arbeit ABC, es fängt ja beim Posteingang an, um mal ganz Plakatives. Wenn man sich da nicht irgendwie effizienter macht, dann wird man auf Dauer natürlich gewisse Schwierigkeiten. Aber ich behaupte immer noch, dass wenn in Zukunft nur die KI unsere Marketingkonzepte tatsächlich macht, dann schaffen wir uns als Menschen auch selber ab. Und ich habe es am Wochenende bei diesem Event, bei dem ich war, auch gesagt, solange wir Menschen einen guten Job machen, dann muss die KI schon muss die KI sich schon irgendwann strecken. Aber ich glaube, für jeden da draußen ist es ganz wichtig, ein bisschen weder schwarz noch weiß zu sehen und zu sagen, hey, ich lasse alles über KI machen. Das ist kompletter Nonsens, was heutzutage wie geht. Sieht man ja auch daran, dass kaum eins dieser KI-Unternehmen wirklich die Kapitalisierung, also Kapitalisierung, ja, die haben sie geschafft, aber die Monetarisierung des Geschäftsmodells ist immer noch für viele der heilige Gral. Und das ist meistens dann der Fall, wenn eine Euphorie sehr, sehr groß ist und man dann aber erstmal gucken muss, okay, was passiert da hinten raus? Und da würde ich wirklich einmal ein bisschen die Angst dahingehend nehmen wollen und auch gleichzeitig eher so ein bisschen mir wünschen, dass der ein oder andere mal mit ein bisschen offenem Auge eher so ein bisschen herangeht. Also ich mache fast jeden Tag einen Test bei Claude oder bei meinen anderen LLMs zu gucken, wo die Grenzen eigentlich sind. Und die sind vor allem im Shopping massiv.
Ja.
Also, und jeder, der ein bisschen technisches Verständnis hat und ein bisschen sich damit beschäftigt, wo die Informationen herkommen, wird auch wissen, dass es ganz, ganz lang dauern wird, bis die LLMs wirklich bewerten können, ob ihr zum Beispiel ein Fahrrad in Größe so und so vor Ort habt und ob das zu mir irgendwie als Mensch passt, ob das lieferbar. Das hängt mit so vielen Dingen zusammen, die dann irgendwann abgefragt werden müssen. Und wer das dann irgendwann, diese ganzen Abfragen, bezahlt, Stichwort Token, das ist nochmal ein ganz anderes Chapter. Also geht mal immer davon aus, dass aktuell schon die ganzen LLMs immer darauf getrimmt sind, möglichst wenig Energie zu verbrennen und Tokens letzten Endes oder Token-Mentalität low zu halten. Und damit sind die Antworten dann so 100% besser als das, was ihr händisch recherchiert, nicht automatisch.
Ja. Ja. Nur zur Aufklärung, falls jemand den Faden verloren hat, mit LLMs sind natürlich Large Language Models gemeint, also sprich genau diese KIs, die aktuell auch Einklang in unseren Alltag haben, wie ChatGPT, Google Gemini, Claude und so weiter. Stefan, ganz so schnell ist das Thema noch nicht für mich abgefrühstückt, weil auf meinem Zettel hier steht Praxistipps aus der Hölle, ohne jetzt irgendwie eine Erwartungshaltung aufzubauen. Vor allem ihr bei AdFlame, ihr habt euch dem Thema schon sehr frühzeitig gewidmet und ihr habt wirklich konkrete auch Erleichterungen und Anwendungsmodelle, wie ihr genau diese LLMs für euch nutzt. Ein, zwei Tipps fürs Publikum da draußen vielleicht, wie man ja effizienter oder kreativer sein kann durch die Nutzung dieser Modelle.
Ich glaube, Struktur ist das Allerwichtigste. Ne? Also ich würde mir aufschreiben, was sind eigentlich die wesentlichen Zuständigkeitsbereiche, die ich habe und was fallen da für Aufgaben an. Und wir haben es tatsächlich bei uns dann auch durchexerziert, um mal zu gucken, was sind denn die Dinge, die uns oftmals am meisten nerven. Also zum Beispiel Reportings kennt wahrscheinlich jeder von euch. Und am Ende des Tages kannst du solche Reportings, kann jeder von euch, die in gewisser Weise repetitiv sich durch einen Agenten ersetzen lassen. Und so würde ich mal ein bisschen damit anfangen und überlegen, was sind denn Dinge, die mich stressen und die vielleicht auch wiederkehrend sind und zu machen sind. Und wenn man sich so rantastet, glaube ich, hat man schon mal was ganz Gutes gewonnen. Und zweiter Tipp ist sicherlich, sich zu überlegen, was für Inspiration hilft mir. Also bei uns ist das zum Beispiel teilweise das Wetter. Das inspiriert uns. Also haben wir letzten Endes ein Tool, das an unser Corporate GPT die Wetterdaten in Echtzeit anschließt, um uns einfach zu inspirieren. Kann man ja mal sagen, wenn das und das passiert dann. Und ich glaube, das sind so die zwei Dinge, die ich machen würde. Erstens, was ist wiederkehrend? Und zweitens, wo brauche ich kreative, inspirierende Unterstützung? Und so wird, glaube ich, auch, wenn ich das auch mal kurz droppen darf, weil das in meinem privaten Umfeld stetige Challenge ist und jetzt rede ich und keiner kann mir widersprechen, außer dir, Mike. Nein, also wir reden darüber, wo Agentic Commerce natürlich irgendwann hingeht. Und ich glaube persönlich, dass das genau die Unterteilung wird zwischen Hygienekäufen, die dann sozusagen darüber abgewickelt werden und inspirativen Käufen. Und ich glaube, dass bei der inspirativen Komponente Agentic Commerce deutlich länger brauchen wird. Und das geht so in die Richtung zu dem, was ich vorher gesagt habe, wie ich an das Thema KI vom Ground Zero aus angehen würde.
Mhm. Super, vielen Dank dafür. Bei dem Thema Wetter, da müssen wir uns wahrscheinlich später nochmal unterhalten. Hab gehört, auch die Fahrradwelt hat was mit Wetter zu tun und wir befinden uns hier ein bisschen im Saisongeschäft. Super spannendes Thema. Sehr gut, Stefan. Eine letzte Aufgabe bzw. ein Rollenspiel. Ich habe gehört, da bist du ganz gut, was Rollenspiele angeht. Versetz dich mal in die Lage. Du bist heute nicht mehr CEO von der AdFame GmbH. Allerdings führst du die Triple F GmbH Feeskes Fahrradfachmarkt aus Hagen. Lokaler Fahrradhändler, dritte Generation mittlerweile. Der Laden brummt, super gute Bestandskunden, die du dir aufgebaut hast. Du musst dich jetzt mit viel, viel mehr mit dem Thema Marketing unterhalten, weil du auch merkst, Mensch, da findet aktuell eine Konsolidierung am Markt statt. Ich bin nicht mehr im genannten Relevant Set der Leute. Für unser Publikum da draußen, welche drei kurzfristigen Marketinghebel hast du dir auf die Fahne geschrieben?
Also ich komme aus Hagen, das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht zu erschließen gewesen, und ich weiß, die Menschen sind toll dort, ich liebe sie alle, deswegen würde ich UGC als erstes machen.
User-generated, das musst du, glaube ich, nochmal erklären.
Genau, ja. User-Generated Content, das heißt, ich würde höchstwahrscheinlich den Kunden sagen, wenn ihr von eurem Erlebnis hier mit mir zusammen irgendeine witzige Form von Content macht, die würde ich vorgeben, was da gemacht wird, entweder eine Probefahrt oder ich würde den, keine Ahnung, je nachdem wie sie sind, eine rote Nase, you name it, Hauptsache alles, was den Algorithmus triggert, würde ich Ihnen dafür einen Zubehörgutschein in Höhe von, weil so simpel ist das Ganze. Dann würde ich höchstwahrscheinlich darüber hinaus CGC machen. CGC, Creator Generated Content, bedeutet, dass ich mir ein paar von denen, vielleicht sogar von den Käufern, je nachdem, es kann jeder Creator sein, habe ich ja vorhin gesagt, würde ich mir nehmen und mit denen in Hagen-Emst, das schönste Stadtteil, eine schöne Fahrradtour machen und das dann wiederum über bezahlte Anzeigen einfach ausspielen, und zwar sehr targetisiert im Umkreis, und würde das Ganze aber sehr lebendig machen. Und dann würde ich als drittes investieren in einen social-affinen Brandfilm, den ich mit dem Team machen würde, den ich mir in verschiedene Hooks, habe ich ja vorhin, also so Anker, unterteile und den sozusagen parallel dann auch laufen lasse, wo ich mein Werteversprechen als Unternehmen genau auf die Challenges der Fahrradbranche abstimme. Ja. Ich würde zum Beispiel ein Reparaturversprechen für Emergency, wenn ich mit meiner Großtante weg muss, innerhalb von 24 Stunden. Ich würde halt mich ganz genau fragen, womit kann ich am Ende des Tages beim Algorithmus punkten, aber auch bei meinen Kunden. Ja. Und diese drei Sachen würde ich umsetzen. Und wenn jetzt ein VC gerade zuhört und sagt, mit Feeske mache ich einen Fahrradladen auf, meldet euch. Finde die Idee eigentlich gar nicht blöd. Ja, warum nicht? Alles, was Spaß macht, ist mein neues Motto.
Das sind doch unfassbar geile und inspirierende letzte Worte. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Ich glaube, wir haben das tatsächlich ganz gut gemeistert, trotz der anfänglichen Nervosität. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt uns weiterhin. Es wird noch viele, viele spannende Folgen geben. Das nächste Mal wahrscheinlich wieder mit Markus in der Moderation. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Gute Geschäfte da draußen. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.